Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Herzlich willkommen. Ich lade Sie heute ein, mit mir eine wilde Reise durch die Welt oder um die Welt. Naja, nicht ganz um die Welt zu machen, aber es geht in den Dschungel unter anderem nach Brasilien. Und ich hatte vor einigen Tagen mich daran erinnert, wie ich, als ich noch etwas jünger war, nach Brasilien unterwegs war. Ich habe dort noch gearbeitet für ein Unternehmen, das Filtrationsanlagen herstellt. Und zwar geht es da um die Feststofffiltration, Partikelabscheidung, unter anderem aus Flüssigkeitsströmen, also aus Fluiden, aber in erster Linie ging es wirklich um Flüssigkeiten. Und das führte mich nach Brasilien. Und wenn jetzt jemand sagt, ach Brasilien, damit habe ich ja überhaupt nichts zu tun in meinem Unternehmen. Wir sind hier in Deutschland tätig, in Österreich, in der Schweiz oder in Europa, bestenfalls noch Asien, dann schalten Sie noch nicht weg, weil die Learnings, die ich dabei gemacht habe und diese Überraschung, die können Sie für alle Ihre Vertriebserfahrungen oder Vertriebswege anwenden. Egal, ob Sie jetzt tätig sind zwischen Schleswig-Holstein und Bayern, im Wallis oder im Tiroler Land, im Lortal, was gibt's denn noch? Die Karpaten, wenn wir nach Osteuropa gehen, oder Asien, Afrika. Also Sie merken schon, der Klippe fängt jetzt wieder an, von der ganzen Welt zu schwadronieren, aber das sind Grundregeln im Vertrieb. Und insofern ist das wirklich eine interessante Reise gewesen für mich. Und im Nachhinein habe ich mich erst an die vielen Findings erinnert, die man, also die Erfahrung und die, wie sind denn eigentlich Findings, Erkenntnisse, ich würde das mit Erkenntnissen übersetzen, die ich daraus gewonnen habe für Leben im technischen Vertrieb. Und ganz zum Schluss an dieser Episode, das ist jetzt mein Cliffhanger, wenn Sie dranbleiben mögen, dann gibt es natürlich noch eine Überraschung, weil da gab es wirklich eine Überraschung für mich, als ich wieder nach Deutschland zurückkehrte. Ja, also es ist einige Zeit her. Ich war noch angestellt und war für ein Unternehmen für Filtrationsanlagen unterwegs. Und der Kunde war die Petrobras. Die steht die internationale, die nationale weitestgehend, ja, also ist ja halbstaatliche, aber eigentlich staatliche Öl- und Gasgesellschaft in Brasilien. Und denen sollte ich Feststoffabscheidungsanlagen verkaufen, damit die ihre Rohrleitungssysteme in den Raffinerien einfach länger nutzen können, ohne Wartungsintervalle. Also der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn Sie Partikel haben in einem Flüssigkeitsstrom, in dem Fall ist das jetzt Öl beispielsweise oder Derivate davon, dann werden früher oder später die Krümmer oder auch Ventile, die eingebaut sind, beschädigt. Und das will man natürlich nicht, weil wenn da permanent jede Sekunde irgendwelche Feststoffpartikel, seien sie auch noch so klein, auf einen Krümmer aufschlagen, dann wird der kurz oder lang irgendwann beschädigt und dann gibt es Leckagen und das sind dann gefährliche Situationen. Das will man nicht, deswegen möchte man diese Feststoffe abscheiden und zwar im laufenden Betrieb. Also man kann das nicht so machen wie bei Ihnen zu Hause und bei mir zu Hause. Wenn der Staubsauger irgendwann nicht mehr saugt, dann schaltet man einfach den aus, öffnet die Klappe, nimmt den Beutel raus, tut einen neuen Beutel rein, stellt wieder an und saugt weiter. Das geht in der Industrie dort jedenfalls nicht. Also Anforderung war gewesen, die Raffinerie muss weiterlaufen, die Produktion muss weitergehen, the show must go on. Und wie gesagt, Petrobras betreibt halt verschiedene Anlagen zur Erzeugung, mittlerweile auch von Bioethanol. Ich glaube, das gab es damals noch nicht, ja. Und betreiben das größte Tankstellennetz in Brasilien und Paraffine, Harnstoff, Ammoniak und Naphtha und solche Sachen. Und Die haben halt, ich glaube, so ein Dutzend, ein gutes Dutzend an Raffinerien. Und da geht es halt darum, deren Betrieb permanent aufrechtzuerhalten. Die hatten zwischenzeitlich auch einige Probleme, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, wie ging das los? Ich habe ja gesagt, wir gehen in den Dschungel und da mag der ein oder andere sich fragen, ja, wieso denn Dschungel, wenn es um Öl geht? Ich bin angekommen den ersten Tag, von Frankfurt reisend, bin ich über London geflogen, weil die Flugpreise damals noch recht hoch waren. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben dann mal Unternehmen diskutiert und gesagt, oh, das Ticket ist aber wirklich teuer. Das ist ja eine lange Reise. Dann habe ich gesagt, na gut, Business Class Ticket von Frankfurt mit Lufthansa war, ich weiß nicht mehr wie viel, aber weitestgehend unerschwinglich. Und da haben wir im Unternehmen gesagt, also da gucken wir mal, ob es Alternativen gibt. Und die gab es über London Heathrow mit British Airways. Und das ist auch eine gute Gesellschaft. Und dann bin ich halt von Frankfurt nach London geflogen, bin dort umgestiegen und weiter nach Rio. Und als ich ankam, stand schon jemand da, Sie kennen das vielleicht, am Flughafen. Ja, und manch einer, ich ertappe mich selber dabei, gucke dann immer, ob schon an diesen Infoschaltern oder die, wo die Leute von der Fluggesellschaft mit den Fähnchen stehen, ob da irgendeiner steht mit meinem Namen. Weil das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet also entweder Anschlussflug ist weg, falls es so etwas gibt, oder Gepäck ist weg. Und in dem Fall war es so, mein Gepäck war weg. Das war insofern hinderlich, weil ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich war 7 oder 10 Tage war ich dort gewesen, ich praktisch jeden Tag woanders war. Und die erste Station war in Rio gewesen. Und das war so eine Rückreise gewesen durch Brasilien mit einer lokalen Partnerin. Und da ging es halt jeden Tag woanders hin. Das Unangenehme war nur, dass genau am ersten Tag, ich erinnere mich noch gut, nach einem hervorragenden Flug, und ich stand dann da am Flughafen und wusste, ich soll am selben Tag, ich bin frühmorgens angekommen, ich soll am selben Tag, ich glaube, das war so irgendwie um die frühe Mittagszeit, vorm Mittag war das noch, sollte ich einen Vortrag im Headquarters von Petrobras halten und die Technologie vor dem Management halten. Da war der Leiter der Technik dabei und etliche Ingenieure, Kaufleute. Also das war nicht nur so ein kleiner Vortrag, sondern das war schon recht hochrangig besetzt. So, jetzt kam der Andreas an und ich bin zu der Zeit, das fand ich damals totschick, mit weißer Kleidung gereist. Also kleiner Tipp, tun Sie das bitte nicht. Ich habe mir nicht den bewussten Tomatensaft rüber gekleckert. Das nicht, auch kein Rotweinfleck, aber trotzdem sieht man nach solch einer Reise mit Zwischenstopp in London und weißen Hosen und weißem Hemd nicht besonders gut aus. Und irgendein Fleck vom Kaffee oder was auch immer war da auch drauf, und da habe ich mir sowieso geschworen bei der Reise, das machst du nie wieder, ist ja völlig daneben. Das tut man ja nicht. Aber es war bequem, war sehr bequeme Kleidung, und dachte ich mir, mache ich das so. Der Anzug war im Koffer und der war ja weg. So, jetzt sollte ich da präsentieren, und das gab nur eine Möglichkeit, oder die erschien mir sehr naheliegend. Ich bin dann, als ich im Hotel eingecheckt habe, das war übrigens ein schickes Hotel, ich weiß den Namen nicht mehr, das war an der Copacabana, und wenn man vom Wasser auf den Strand guckt, war das relativ rechts gelegen. Es gab nur 2 5-Sterne-Hotels dort. Und das war das eine, das war so ein quadratischer Kasten, so ein Kubus. Und da habe ich natürlich gleich gefragt, wo ist die Boutique? Ich brauche Kleidung. Da haben die gesagt, ja, die Boutique hat noch geschlossen. Sag ich, das gibt's nicht. Ich habe nachher einen Vortrag. Ja, wenn Sie Glück haben, vielleicht so in einer Stunde, dann kommt irgendwie die Boutique-Inhaberin und manchmal schließt die ein bisschen früher auf. Naja, gesagt, getan. Also ich habe eingescheckt, konnte ja nicht viel machen, haben noch schnell geduscht, ich glaube irgendwas gefrühstückt auf die Schnelle und bin dann runter und habe mich da vor diesen Shop gestellt. Sie kennen ja diese Shops, die in den Foyers dieser Hotels sind. Und das war eigentlich praktisch so ein Touristen-Shop. Ich habe mal reingeguckt und dachte, naja, viel Nippes und Zuckerhüte, die man kaufen konnte, zum Hinstellen. Also kleine Dekorationssachen. Und dann kam endlich jemand und schloss die Tür auf. Sagte ich, super, klasse, guten Morgen, ich brauche Kleidung. Und es war ziemlich ernüchternd, als ich dann geschaut hatte, was dort an Kleidung dort war. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gab 2 T-Shirts. Eins mit Schmetterlingen und eins mit zwei Caipirinha-Gläsern und den Caipirinha-Rezept auf der Rückseite in Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Und dreimal dürfen Sie raten, welches zu welchem ich mich entschieden hatte. Und dachte mir, nee, mit Schmetterlingen kannst du da nicht hinkommen, dann nimmst du lieber das Caipirinha-Glas, also kann man vielleicht ein bisschen punkten. Und dann fuhr ich ja also so immerhin mit einem frischen T-Shirt zu der Veranstaltung und wurde dann, machte die Tür auf, dann sah, ging pünktlich los, waren alle da, alle ordentlich gekleidet im Anzug und einige mit Krawatte, die anderen ohne. Und ich merkte schon, wie so ein Raunen durch den Raum ging, als ich da reinkam. Und dann habe ich mich aber vorgestellt und habe kurz mein Unglück geschildert dann erzählt, dass ich mich dann doch für das Nationalgetränk entschieden hatte. Und dann waren die ersten Lacher da und dann wurde das gut aufgenommen. Nachher war das ein sehr erfolgreicher Vortrag. Die Anwesenden waren sehr zufrieden gewesen. Das war also auch nicht besonders steif. Vielleicht gerade deshalb, weil ich am Anfang eben nicht in voller Montur dort aufgetaucht bin. Ich weiß es nicht. Ja, und dann wusste ich ja, am nächsten Tag sind wir woanders. Also meine lokale Partnerin hatte ja dort die Reiseplanung übernommen und dann ging das weiter, jeden Tag woanders hin. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir überall waren. Ich habe mal geguckt, ob ich das noch irgendwie zusammenbekomme. Aber ich weiß, wir waren irgendwie in Betim gewesen, in Sao Paulo war ich auf jeden Fall auch gewesen. Und wir haben verschiedene, Betim, genau. Sao Paulo und dann in Cubatão auf jeden Fall. Und dann gab es noch einige Stationen. Es war dann so, dass am nächsten Tag es ja weiterging. Und ich konnte ja nicht jetzt die ganze Zeit mit diesem einen T-Shirt dann durch die Gegend fahren. Also bin ich wieder ins Hotel, habe gesagt, wo kann man sich hier einkleiden? Und dann schnippten die an der Rezeption. Und dann kam ein Fahrer und der fuhr mich dann mit der Hotellimousine in ein Einkaufszentrum zum Einkaufen. Das war aber an dem Tag schon abends, weil wir hatten ja ein Gespräch und dann bin ich auch zur Partnerin ins Büro gefahren. Also kurzum, das war dann schon wieder kurz vor Toresschluss und dann sind wir auf den letzten Metern da in eine Boutique und dann wurde ich eingekleidet. Und das war das einzigste Mal in meinem Leben, wo ich glaube, das waren 4 oder 5 Damen und Herren, die gleichzeitig an mir rumgezuppelt haben, weil ich brauchte ja wirklich alles. Also wenn sie einmal merken, dass ihr Gepäck weg ist und sie nichts weiter dabei haben, dann merken Sie erstmal, wie wichtig es ist, dass man ein paar Socken hat, die passenden Schuhe dazu und auch Unterhosen, Unterhemd, Oberbekleidung, Unterbekleidung, auch so etwas wie ein Gürtel. Und als wir alles fertig hatten, also die wollten schon schließen, das war wirklich, deswegen haben alle gleichzeitig gearbeitet, dass wir das vor Schluss der Geschäfte noch schaffen, dann fiel mir ein, ich brauche ja auch eine Tasche, um das alles, diesen Berg an Wäsche da zu transportieren. Und dann gab es noch eine schicke Ledertasche. Und ich war damit wieder eingekleidet, tolle Hemden, ein paar Schuhe, alles okay. Und hinterher muss ich sagen, es war sehr angenehm, weil ich war sehr überrascht, dass diese Kleidung so bequem war und bin dann wunderbar von einem Meeting zum nächsten gefahren. Und wir sind dann, ich weiß nicht, ob es der nächste Tag oder der übernächste Tag war, sind wir dann in Sao Paulo gewesen und mussten von da wieder weiter irgendwo hin. Ich glaube, ich war zweimal in Sao Paulo in der Zeit. Und dort war ein Tag vorher ein schwerer Unfall von TAM Airlines. Das ist ein Airbus von der Landebahn abgekommen oder über die Landebahn hinausgeschossen und in Flammen aufgegangen und da gab es an die 200 Tote. Das war ein Tag vorher und wenn man da auf den Plastikstühlen sitzt, da kam der ganze Flugplan durcheinander. Auch noch am nächsten Tag, dann fängt man schon an zu überlegen, dass man da vielleicht auch hätte drin sitzen können. Also das gibt einem dann immer etwas Ehrfurcht zurück. Und als wir in Sao Paulo ankamen, da fiel mir auch auf, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, wenn man fährt mit dem Auto, war das Erste, dass der Fahrer die Knöpfe runtergedrückt hat. Und dann auch der Hinweis kam, egal was passiert an mich, nicht aussteigen, wenn Motorradfahrer kommen, die mit einem Baseballschläger oder was auch immer einen die Seitenspiegel kaputt hauen, dann nicht reagieren, die warten nur darauf, dass man die Tür aufmacht. Ja, es stand auch an der, erinnere ich mich noch gut, an den Ausfahrtstraßen, das war aber in Rio genauso, auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel, standen irgendwie gefühlt jeden Kilometer irgendwie eine Doppelstreife mit Maschinengewehren. Also das gab einem schon ein komisches Gefühl. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe mich noch nie so unsicher wie in Brasilien gefühlt. Wohingegen auf den Philippinen oder auch in den anderen asiatischen Ländern ich mich sehr sicher fühle. Ja, da steht auch überall ein Guard rum, aber die haben meistens so ein altes Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, das schießt wahrscheinlich gar nicht mehr. Und da bin ich noch nie in eine brenzlige Situation gekommen. Ja, aber wieder zurück nach Brasilien. Es ging dann irgendwie von Sao Paulo weiter, ich weiß nicht mehr wohin. Und dann fuhren wir einmal in den Dschungel. Ich habe ja gesagt, wir fahren heute in den Dschungel. Und die Straßen wurden ja immer schmaler und die Baumüberdeckung von links und rechts der Straße hat immer mehr ineinander gegriffen, sodass das Licht dann so komische Facetten und Schattenspiele auf der Straße gemacht hat. Und da waren auch immer wieder Guards und die Checkpoints, die wurden immer kürzer. Und die Jungs, die sahen immer brachialer aus. Man kennt das irgendwie aus diesen Hollywood-Filmen. Verspiegelte Sonnenbrillen natürlich und schwerste Bewaffnung. Und ich habe mir dann auch so gesagt, also sag mal, wo bist du denn hier reingekommen? Hoffentlich geht das alles gut. Und wo in alles in der Welt soll denn hier eine Raffinerie sein mitten im Dschungel? War dann aber irgendwann, dann tat sich eine Lichtung auf und dann sah man im Hintergrund die Berge und die Pipelines darüber gehen. Mittlerweile hat auch Brasilien Gaspipelines gelegt. Ich glaube, das ist mehr so im Nordwesten. Also da waren, die gab es damals noch nicht, diese Gaspipelines. Aber dort waren diese ganzen Pipelines und ich sollte halt dort die Feststofffiltrationsanlage verkaufen. Und dann gab es das erste Gespräch. Und ja, hallo, wer bist du und so, jawohl, das und jenes Problem. Und hatten die gesagt, ja, wir haben ja schon mal mit einem amerikanischen Unternehmen gesprochen. Ich wusste, wer der Wettbewerber war zu der Zeit. Und aber es gab keine Details. Naja, dann hat man sich so mal ein bisschen umgeguckt und dergleichen mehr. Und als wir dann rausgegangen sind, um diese Anlage zu inspizieren, bei gepflegten Außentemperaturen von in den weit hohen 30er Graden. Ich weiß nicht, es war sehr, sehr heiß. Und wenn man neben solch einer Anlage steht, dann wird es gleich nochmal deutlichst wärmer. Also wer in Chemieanlagen unterwegs ist, in solchen Fertigungsbetrieben, ich war ja viel in Ludwigshafen auch dort bei der BASF. Und wenn man da sehr nah dran ist, das wird schon sehr, sehr warm. Auch da auch immer kleiner Tipp, wenn man Innenbegehung hat, ich kann mich noch erinnern an Innenbegehung von Destillationskolonnen, die sind ja ausgeschaltet, aber es ist trotzdem warm, da immer zweite Kleidung mitnehmen. Man bekommt ja einen Schutzanzug und ich weiß noch, wir haben uns einmal umgezogen und ich habe mich bis auf die Unterhose ausgezogen und da war ein Begleiter dabei, das war jetzt in Deutschland da, auf dem Chemieunternehmensgelände. Der hat mich ganz komisch angeguckt und ist in voller Montur mit Krawatte und Hemd und hat gedacht, der Klippe, der hat sie nicht mehr alle. Und dann sind wir da reingestiefelt und als wir wieder rauskamen nachher und in diesem kleinen Unkleiderraum war, der war klitschnass. Also ich war es nicht. Ich hatte sogar eine zweite Unterhose mitgenommen und habe dann und eine Plastiktüte für meine Nasse und habe mich umgezogen und war wie frisch gestylt am frühen Morgen, der andere nicht. Also es ist sinnvoll, dabei wenigstens ein T-Shirt mitzunehmen. Und vielleicht ein zweite Paar Unterhosen, weil nichts ist unangenehmer, als mit nasser Wäsche in solche Meetings zu gehen. Das kann man gut machen, weil das nimmt nicht viel Platz weg. Also zurück nach Brasilien. Wir sind dann raus auf die Anlage oder an die Anlage. Und dann sehe ich so von der Ferne Kisten stehen. Ja, also praktisch stellen Sie sich vor, Sie stehen auf uns im Rollfeld am Flughafen, laufen vielleicht zur Außenanlage und dann sehen Sie irgendwie Ihren Koffer stehen, so in 30, 40 Metern. Ja, denke, ist doch mein Koffer. Und da sah ich Kisten stehen und mit dem Logo der Firma, für die ich damals gearbeitet hatte und denke, komisch, das kommt hier doch bekannt vor. Hab gefragt, was ist denn das? Dann sind wir noch hingegangen. Haben die mir gesagt, ja, das ist eine Filtrationsanlage. Die haben wir mal bestellt vor, ich weiß nicht mehr, 3 Jahren. Sag ich, ja, und was ist denn damit? Ist ja noch original verpackt. Ja, da gab es eine Änderung in der Anlagenplanung und die steht noch da. Die haben wir gar nicht ausgepackt. Also, das war jetzt ein Learning. Wenn es um Lieferzeitenverhandlungen geht, dann macht das nicht unbedingt Sinn, sofort zu sagen, um Himmels Willen, wir können das ja gar nicht fertigen. Weil ich weiß das, dann ruft der Vertriebler zu Hause den Produktionsleiter an und sagt, du, wie lange dauert denn das? Dann sagt der Produktionsleiter, Herstellungszeitraum ist, was weiß ich, 4 Monate. Dann fällt der Vertriebler auf den Boden und sagt, um Gottes Willen, der Kunde braucht das in 2 Monaten. Ja, das geht nicht, ist völlig ausgeschlossen. Also manchmal kann man dann einfach diese Zeiten akzeptieren. Je nachdem, das hängt davon ab, ob Pönalen dabei sind. Und wenn man schon weiß, dass es sowieso technische Änderungen gibt. In dem Augenblick wird das Projekt ja immer auf Hold gesetzt, beziehungsweise es laufen gewisse Fristen, in denen geantwortet werden muss. Also gute Verträge. Ich habe mal einen sehr guten Vertrag in Katar gehabt, von Briten ausgearbeitet. Da wurde ganz genau erklärt, bis wie ein Einspruch vorzubringen ist, bis zu welcher Uhrzeit im Kommunikationscenter persönlich abgegeben mit Stempel und wehe, es ist 1 Sekunde nach 16 Uhr, dann zählt postalisch der nächste Tag. Und dann hat das Unternehmen, also der Kunde, 24 Stunden Zeit zu antworten oder irgendwie sowas. So, wenn man aber weiß, wie der Kunde arbeitet und weiß, dass die das sowieso alle immer nicht schaffen, dann reicht von denen bereits ein Tag Verspätung, um aus diesen Pönalen rauszukommen. Und wichtig ist, dass ich erstmal den Auftrag verkaufe. Also gelernt habe ich, die Erfahrung habe ich ja vorher schon gemacht, das war nichts Neues, aber es war doch sehr erstaunlich, dass diese Kisten immerhin noch nicht mal ausgepackt wurden. Ja, also immer mal ein bisschen gelassener sein, liebe Vertriebsleute, wenn es dann darum geht, irgendwie knappe Liefertermine einzuhalten. Also es ist auch mal vorgekommen, dass mir gesagt wurde, könnt ihr die Anlage, die Destillationsanlage später liefern? Unser Fundament ist noch gar nicht gegossen. Ja, das ist doch kein Problem. War sowieso knapp kalkuliert. Ich wusste, dass die nicht hinkommen. Also habe ich es akzeptiert mit der knappen Lieferzeit und zum Schluss hat sich das um Monate verschoben und gut war's. Wichtig war, überhaupt den Auftrag zu bekommen. Ja, also wir sind ja wieder in Brasilien. Also das war diese Erfahrung, dass dort die Kisten standen, die überhaupt nicht aufgemacht worden sind. Und demzufolge natürlich vielleicht auch Funktionstests nicht durchgeführt werden konnten. Also das war lange vor meiner Zeit dort. Und das auch nochmal eine wichtige Erkenntnis für den technischen Vertrieb. Die Zahlungsbedingungen bitte niemals nur an Aufstellungsdaten oder Funktionstests festmachen. Da gehört immer ein spätestens Datum dazu. Für die Erfahrenen unter uns, die werden jetzt sagen, naja, Klippe, ist doch völlig klar. Also sie glauben gar nicht, wie oft ich so etwas gesehen habe, dass diese Klausel nicht drinsteht. Gerade von mehr unerfahrenen Vertriebsleuten, die dann schnell mal irgendwie von Hand Zahlungsbedingungen vereinbaren, dann wird das gerne vergessen. Und dann kommen sie in Teufelsküche, weil ihre letzten 10% oder 20% bekommen sie nie im Leben, weil sie den Funktionstest gar nicht durchführen können. Ja, ich würde sowieso vorsichtig sein, wenn sie ins Ausland liefern, dort entsprechende Zahlungsklauseln zu akzeptieren, die auf die Anlage bezogen sind. Jetzt geht das oftmals nicht, aber gucken Sie nach, dass Sie Factory Acceptance Tests machen bei sich zu Hause. Das sind keine kompletten Funktionstests, weil Anlagen oftmals ja aufgebaut werden müssen und das können Sie gar nicht leisten. Sie können mit Zertifizierung arbeiten, wo vorher vergleichbare Sachen getestet worden sind. Dann mit dem Akkreditiv als Beispiel, dass die Ware komplett bezahlt ist. Jetzt gibt's oftmals diese 10-prozentigen oder 15-prozentigen Rückbehalte von einem Jahr, 18 Monaten oder auch 2 Jahren, wo die Unternehmen sagen, behalten wir uns ein. Das Geld müssen sie mit einkalkulieren. Kalkulieren sie vor allen Dingen ein, dass sie das niemals bekommen werden. Ja, also je nachdem, in welche Länder sie liefern. Und das ist natürlich dann immer so, dass das Spiel, wenn Sie einen Newcomer haben, einer der, ich sag mal so ein Billigheimer, der vergisst das natürlich, weil der hat keine Erfahrung. Und damit ist der 10% billiger als Sie. Das macht es ein bisschen problematisch. Also lohnt es sich, bei diesen Zahlungsbedingungen wirklich genau zu verhandeln und raufzugucken. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der Ihnen zum Schluss den Cashflow erhöht. Und da sollte auch bei internen Schulungen sehr viel Augenmerk drauf gerichtet werden. Ich kann mich erinnern, in den Firmen, wo ich früher angestellt war, war das so gut wie nie ein Thema. Da ging es immer nur um Umsatzzahlen, halte ich für völlig falsch im Vertrieb. Es gehören diese ganzen kaufmännischen Faktoren dazu. Ein guter Vertriebsmann und eine gute Vertriebsfrau muss in der Lage sein, Verträge zu lesen und zu verstehen, und zwar bis zum letzten Komma. Weil in den Verträgen spielt die Musik und da kann der Projektleiter hinterher sagen, wir setzen das Projekt auf Hold, aus diesem und jenem Grund, und dann kann man über die Paragraphen weitermachen. Das funktioniert nicht in allen Ländern, das weiß ich auch. Mit Chinesen und Arabern werden sie da ihre Schwierigkeiten haben, aber selbst in den arabischen Ländern, was heißt selbst, gibt es entsprechende Regelungen. Wenn sie lokale Partner haben, selbst nach der Scharia, haben sie gute Chancen, da zu ihrem Recht zu kommen. Also, wichtig ist erstmal, die Grundlagen dafür zu schaffen. Ja, dann ging diese Reise so weiter und ich muss ja jetzt hier langsam auch mal zum Ende kommen, weil die Reise ist ja dann auch zu Ende. Es war sehr erfolgreich gewesen und wir hatten dort uns dann vereinbart, dass wir wiederkommen und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann, ich weiß nicht mehr genau, ein paar Monate später wieder hingefahren und habe den Wunsch des Kunden erfüllt, weil der Kunde hatte gesagt, macht doch mal einen Vorschlag, wie sieht denn eure Rückfluss-Filtrationsanlage aus? Also das waren, ich glaube, 12 Module, Doppelmodule, die im laufenden Betrieb die Feststoffpartikel aus dem Fluid, aus der Flüssigkeit herausfiltern. Mit automatischer Rückflussreinigung, also Reinigung des Filters. Da haben sie eine Strömungsumkehr innen drin. Also das muss alles automatisiert sein, deswegen ist das nicht so einfach. Das ist nicht einfach nur so ein Kaffeefilter. Und dann hat er gesagt, komm doch mal wieder und zeig uns mal die Pläne so und so. Dann bin ich zurück ins Unternehmen und dann hieß es erstmal, ja, wieso wollen die jetzt Pläne haben und die sollen mal kaufen? Sie kennen vielleicht die Sprüche, ne? wenn sie zu Hause ankommen, mit ihrer Projektleitung, Konstruktionsleitung reden und sie wollen erstmal, dass die für sie arbeiten, sie haben ja noch gar keinen Auftrag. Also das Gute war, dass ich verantwortlich war für die ganze Technik und den Vertrieb und damit den Konstruktionsleiter, der war mir unterstellt, einfach die Anweisung gegeben habe, mach das. Und bei der zweiten Reise, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, bei der zweiten Reise war es so gewesen, dass ich am Abflugtag per Kurier die Zeichnung bekommen hatte, dann wieder hinflog. Man kannte sich bereits, das war also ein lockerer Umgangston. Und die erste Frage war, hast du uns was mitgebracht? Dann habe ich die freudestrahlend die Zeichnung herausgeholt und diesmal hatte ich die im Handgepäck dabei und nicht im Koffer. Da kam er aber an dann bei der zweiten Reise. Und sofort gingen die Türen auf und von nebenan kamen andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben uns dann über unsere Zeichnung hergemacht. Und dann haben die Leute angefangen zu erzählen, ja, das ist aber bei dem amerikanischen Wettbewerber, die haben dann sogar den Namen genannt. Ja, das ist aber anders und der macht das ja da so und so. Ach nee, das ist ja das und das. Ach, im Übrigen, der ist ja auch deutlich teurer als ihr. Das kam dann irgendwann so nach dem dritten Kaffee oder so etwas. Ja, wenn sie diese Nähe nicht haben zu den Leuten, dann werden sie diese Information niemals bekommen und die ist Gold wert. Das ist reines Gold. Und ich hatte natürlich das Glück, dass diese Raffinerien alle ein bisschen weiter weg waren und vom Schuss waren. Und das ist nochmal so mein Tipp. Wenn Sie irgendwo einen Kunden haben, der auch ein bisschen weiter weg ist und wo es unangenehm ist, dann haben Sie da hervorragende Chancen, weil da will keiner hinfahren normalerweise. Also da haben Sie nicht jeden Wettbewerb, wenn es um persönliche Gespräche geht, vor der Nase. Ja? So, also jetzt nochmal zurück zur ersten Reise. Es war dann so gewesen, dass wir dann unsere ganzen Besuche fertig hatten und dachte ich mir, ich bin ja hier an der Copacabana und die musste einmal schwimmen gehen. Ja, und das war schon der Tag der Abreise, dachte ich mir, na, viel Zeit hast du nicht mehr, bin schnell runter ins Hotel, habe meine ganzen Sachen abgegeben. Ich glaube, ich hatte nur noch, selbst die Badelatschen hatte ich abgegeben, ich habe dann nur noch diese Schlüsselkarte gehabt ja, nichts weiter. Und meine Badehose. Und dann bin ich so gerannt. Dann haben die mir gesagt, ja, vorne ist da ein Liegestuhlverleih mit Handtüchern und der arbeitet für uns. Und da habe ich dann die Karte abgegeben, bin einmal kurz in den Pazifik gesprungen. Und, nee, warte mal, war ja gar nicht der Pazifik, ist ja noch der Atlantik. Und habe mich da in den Wellen ausgetobt, war hervorragend. Habe dann gemerkt, wie breit dieser Strand ist und dass man nächstes Mal besser Badelatschen mitnimmt, weil der war unheimlich heiß gewesen, dass man sich gut die Fußsohlen da verbrannt hat. Wieder zurück, also immerhin konnte ich sagen, ich bin da einmal an der Copacabana schwimmen gewesen. Und als ich dann am Flughafen ankam, also kurz vorher, gab es die Mitteilung, Herr Klippe, Ihr Koffer ist da. Habe ich gesagt, ist ja super, könnt ihr gerade umdrehen und gerade wieder zurückschicken. Ja, und es war wirklich so, dass der Koffer, den habe ich dann am Flughafen am Tag meiner Abreise in Rio de Janeiro wieder in Empfang genommen und war natürlich überglücklich konnte dann entsprechend zurückreisen. Auch nochmal so ein Punkt, ich meine, deswegen macht man das ja nicht. Glücklicherweise hatte ich natürlich ein Business-Class-Ticket, sodass ich auch keine Probleme mit irgendwelchem Übergepäck hatte. Fliegt jemand nur mit Economy, dann musst du ja Übergepäck bezahlen, weil ich hatte ja eine komplett große Lederreisetasche mit meinen ganzen, mit der ganzen Kleidung nochmal. Das waren bestimmt nochmal, ich weiß nicht, also 12 Kilo bestimmt, wenn das mal reicht. Und das muss dann entsprechend berücksichtigt werden. Im Zweifelsfall zahlt man halt das Übergepäck, was natürlich heftig ist. Ja, bitte nicht am Flughafen zahlen, sondern vorher per Kreditkarte online oder übers Reisebüro, wenn das alles zeitlich geht. In meinem Fall ging das nicht, weil ich darauf gar nicht so richtig vorbereitet gewesen bin. Jedenfalls hatte ich es dann bekommen und als ich dann wieder in Frankfurt ankam, war erstmal eine böse Überraschung. Kreditkartenfirma rief mich an und teilte mir dann mit, dass meine Kreditkarte komische Abbuchungen hätte, nämlich gleichzeitig in Rio de Janeiro und in Frankfurt. In Frankfurt habe ich das Taxi damit bezahlt und die haben dann sofort gesperrt, weil das ja nicht sein kann. Das waren auch Abbuchungen, die nicht online stattgefunden hatten. Das war noch lange vor diesen ganzen Online-Shops gewesen, sondern irgendwas in irgendeinem Geschäft oder sowas. Mir wurde dann die Kreditkarte ersetzt, auch der Schaden wurde ersetzt, gab es keine Schwierigkeiten und es kam raus, dass in einem Restaurant, hatte ich die Karte abgegeben und dann haben die kopiert hinterm Tresen. Ja, also das auch nochmal. Heute ist das eigentlich gar nicht mehr Usus, weil die Bedienung immer an den Tisch kommen, wo es dann schwierig ist, die Karte zu bedienen. Aber sie wissen auch nicht, ob die Geräte dann irgendwo eine Duplikate erstellen, Kopien, will man gar nicht wissen. Aber zumindest immer schön die Karte in der Hand behalten. Ja, das ging gut aus und es gab dann noch eine positive Überraschung, nicht nur, dass diese Geschäftsbeziehungen sich hervorragend weiterentwickelt hatten dort zur Petrobras, auch durch diesen Folgebesuch, was hatte ich ja erwähnt, sondern auch British Airways hat mir die Kleidung erstattet. Also da muss ich sagen, toll, man bekommt, wenn das Gepäck nicht da ist, dann immer so ein Survival-Kit, das war schon am Flughafen so gewesen, mit ein bisschen Bargeld, ich weiß nicht, 50, 80, 100 Dollar oder irgendwie sowas, mit dem Nötigsten. Und was zum Rasieren für die Männer und Zahncreme und solche Geschichten. Und hinterher haben die bis, ich glaube, 1.500 Dollar haben die erstattet, ohne Probleme. Und das kommt schnell zusammen, wenn man sich neu einkleidet. Also, Zusammenfassung. Wichtiges bei Reisen immer, und deswegen sagte ich, egal wo Sie hinreisen, innerhalb von Europa oder außerhalb, wichtiges immer im Handgepäck. Also wie zum Beispiel wichtige Geschäftsunterlagen. Ich nehme auch meine Belege zum Beispiel im Handgepäck mit. Also wenn Sie Reisekostenabrechnung machen und sind 10 Tage im Ausland unterwegs, dann haben Sie einen halben Schuhkarton voll mit Belegen. Stellen Sie sich mal vor, die sind weg und Sie müssen zu Hause Ihrer Finanzabteilung Rechenschaft ablegen. Ohne Belege, da haben Sie aber viel Spaß. Also die habe ich immer im Handgepäck. Wichtige Elektronik natürlich im Handgepäck dass sie sofort einsatzfähig sind, sage ich mal so. Ja, also nicht das schwere Ladegerät, weil es eben so schwer ist, vom Laptop in den Koffer packen. Das behalten Sie bitte schön bei sich, weil wenn der Koffer weg ist, stehen Sie ohne Ladegerät da und da müssen Sie erstmal eins kaufen. Also das ist dann wieder alles mit Zeitaufwand verbunden. Ersatzkleidung rein, zumindest mal das Wesentliche, dass man noch ein Hemd drin hat oder ein T-Shirt wenigstens. Und das Jackett drüber kann man ja ausziehen, problemlos im Flugzeug. Und dann ist das wenigstens immer am Körper. Genug Scheine für Trinkgeld, kann ich noch sagen, als Tipp mitnehmen, dass man bei der Ankunft natürlich entsprechend Trinkgeld geben kann für die Leute, die einem behilflich sind, die Koffer zu tragen oder Sachen zu organisieren. In meinem Fall dann auch Kleidung zu organisieren. Da hat man dann wenig Zeit, man steht sehr unter Stress und dann können sie nicht erst zu einer nächsten Bank fahren, um irgendwie Geld zu ziehen. Klar können sie zum Geldautomaten gehen, wenn der funktioniert, wenn die Schlange der wartenden Leute nicht zu lang ist, das sind alles so Sachen. Also kann ich nur dringend empfehlen, immer irgendwie Dollar dabei zu haben oder Euro oder lokales Geld, dass sie genügend Trinkgeld haben, zumindest mal für die ersten ein, zwei Tage. Und dann seien sie gut vorbereitet und bringen immer etwas mit zu den Kunden. Also in meinem Fall war das die Zeichnung, die einfach der Game Changer gewesen ist. Hätte ich die nicht gehabt, wäre dieses Gespräch komplett anders verlaufen. Und so war es sehr positiv und zum Schluss kam dann da auch ein Auftrag heraus. Aber das war ein bisschen später. Und technische Ausarbeitung können Sie mitbringen. Und dann bringen Sie Geschenke aus der Heimat mit. Ja, in der Schweiz würde ich natürlich immer Schoki mitnehmen. Ne? Also Schweizer Schokolade, gerade diese kleinen Täfelchen haben wir bei Gesprächen in Deutschland habe ich das immer gemacht. Ich habe ja für ein Schweizer Unternehmen gearbeitet, für Sulzer Chemtech. Dann habe ich diese Original-Schweizer Schokolade gehabt, die ich mir aus der Schweiz mitgebracht habe, oder die Kollegen haben es mitgebracht. Und dann hat man diese ganz kleinen Täfelchen, also die so groß sind praktisch wie so ein Fingernagel oder was, die kann man dann so schön auf dem Besprechungstisch verteilen. Also wenn man da mit Schwung ausholt, dann verteilen die sich auf dem ganzen Tisch. Und das war immer so der Hinweis, ich bringe die Schokolade mit, ihr den Kaffee und dann, das kommt immer gut an. Ja, hat bei den heißen Ländern den Nachteil, wenn Sie damit rechnen, dass Ihr Koffer etwas länger vielleicht auf dem Rollfeld steht, bei irgendwelchen Zwischenlandungen oder sowas, ist das so eine Sache. Aber bringen Sie was mit aus der Heimat, was auch bitte in der Heimat gekauft ist. Ja, es ist immer ganz wichtig, nicht, dass da draufsteht Made in China. Oder die Milka-Schokolade als Beispiel, die Sie natürlich an allen Flughäfen der Welt kaufen können. Ja, also das soll irgendwas aus der Heimat sein. Ich habe einmal Lebkuchen mitgebracht zur Osternzeit nach Dubai und Doha und Abu Dhabi, weil ich weiß, dass dieses Gebäck einfach gut ankommt. Ne? Also auch das kann man machen. Ja, der goldene Nugget für Sie am Ende dieser Reise in den Dschungel, die hat ja doch ein bisschen länger gedauert, die Reise, ist: kommen Sie wieder innerhalb von 6 Monaten mit Neuigkeiten. Also wenn Sie zu solchen ja neuen Kunden fahren, die noch gar keine Kunden sind, die aber gerne, obwohl, es hat sich herausgestellt, die hatten in der Vergangenheit schon bezahlt, gekauft. Also dann kommen Sie wieder mit Neuigkeiten, wo Sie die Kunden mit überraschen können, einfach um auch im Gespräch zu bleiben. Ja, und nicht nur zu sagen, wir sind die Tollsten, die Besten und wir sind schon lange am Markt. Das sagen Ihre Wettbewerber mit der gleichen Überzeugungskraft von sich auch. Also seien Sie mal ein bisschen kreativ, arbeiten Sie an Ihrer Positionierungsgeschichte, an der Kundennutzen-Story beispielsweise und bringen Sie Sachen mit, kommen Sie nicht mit leeren Händen. Dazu brauchen Sie dann auch Übergepäck. Wenn ich länger unterwegs bin, nach Asien fliege, ist ein Koffer von mir eigentlich immer voll mit irgendwelchen Geschenken und Accessoires. Ja, also deswegen habe ich, ich komme immer auf 50 Kilo Minimum. Ja, das ist einfach so. Das hat einen großen Nachteil, wenn Sie dann mit lokalen Airlines Anschlussflüge haben, beispielsweise, wo Sie ein normales Economy-Ticket haben. Das reicht ja für solche kleinen Flüge, aber dann haben Sie ein Problem mit dem ganzen Gepäck. Also muss man sich gut überlegen, aber Sie können ja auch etwas nehmen, was nicht so schwer ist als Geschenk und dann sparen Sie wieder Gewicht. Ja, das war der Trip nach Brasilien und ich bin ja glücklicherweise heil zurückgekommen und British Airways hat meine Kleidung bezahlt, die ich teilweise heute noch habe und mich jedes Mal an diese Reise erinnere. Und das war auch der Auslöser für diesen Podcast heute, als ich diese Ledertasche wieder in der Hand hatte mit 1A Qualität. Wirklich toll und das war insofern, ja, ist in guter Erinnerung geblieben. Das wünsche ich Ihnen auch bei allen Ihren Reisen, egal wo es hingeht, auf welchem Kontinent. Und bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz mit meinem eigenen Fertigungsunternehmen in Asien, da ende ich ja immer, wenn ich dort den englischsprachigen Podcast Flood Protection Secrets heißt der übrigens. Ich glaube, das habe ich hier noch nie gesagt. Ne? Der heißt Flood Protection Secrets. Da ende ich dann immer mit Stay safe and flood free. Und hier bei Ihnen sage ich, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.